Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. In dieser Woche wird wieder viel von der katholischen Kirche zu hören sein, vor allem in Form von Missbrauchsgutachten. Wir starten evangelisch in die Woche mit einem kritischen Theologen. Günther Thomas ist hoffnungsfroh, was seine evangelische Kirche betrifft, aber nur, wenn sie selbst kritisch in den Spiegel schaut. Er schreibt wörtlich: Nicht nur der akademischen Theologie, sondern auch der Kirche ist die Vorstellung von Gottes Lebendigkeit abhanden gekommen. Zitat Ende. Stattdessen moralische Atemlosigkeit und tiefe Erschöpfung. Günther Thomas empfiehlt, wieder ohne Scham von Gott zu reden, eine Empfehlung, die für den einen oder die andere eine Zumutung sein könnte. Dazu dennoch herzlich willkommen. Ich zitiere mal aus der E-Mail eines Hörers, die, wie mir scheint, Bände spricht. Zitat: Meine evangelische Kirche, für andere will ich nicht sprechen, scheint mir kaum etwas mehr zu fürchten, als den Vorwurf, aufs Jenseits zu vertrösten. An dieser Stelle hatte die Religionskritik durchschlagenden Erfolg. Leider muss man eingestehen, dass es solche Vertröstung in der Kirchengeschichte tatsächlich gegeben hat. Doch scheint mir das lange her zu sein. Wir sind heute ins andere Extrem verfallen. Alle Fragen ausschließlich auf der Ebene der Ethik zu diskutieren, greift zu kurz. Zitat Ende. Dieser Hörer stellt dann weiter eine Glaubensfrage, eine spirituelle Frage. Wovon leben wir? Worauf hoffen wir? Solche oder ähnliche Einschätzungen hört auch Günther Thomas immer wieder und er sucht nach Antworten. Und zwar in einem gut 360 Seiten umfassenden Essay mit dem Titel »Im Weltabenteuer Gottesleben – Impulse zur Verantwortung für die Kirche«. Günther Thomas ist evangelischer Theologe, Professor für systematische Theologie an der Ruhr-Uni Bochum. Er lebt in Stuttgart, wo wir ihn auch erreichen. Er ist Jahrgang 1960, hat neben Theologie auch Philosophie und Soziologie studiert in Heidelberg, Tübingen und Princeton. Wir zeichnen dieses Gespräch auf, beziehungsweise haben es aufgezeichnet. Guten Morgen, Herr Thomas.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Thomas, nun hat sich schon manch einer zur Zukunft der Kirchen geäußert. Was ist das Besondere an Ihrer Herangehensweise?
Also die Herangehensweise ist, und das kann natürlich jeder anders sehen, ist erstmal einen Elefanten, der im Raum steht, zu adressieren und zu sagen, wir haben ein theologisches Problem. Wir haben im Blick auf die Zukunft der Kirche nicht nur Prozesse in der Gesellschaft, Umweltbedingungen, ja, Säkularisierung, Mitgliederschwund, weil die Organisationen nicht mehr so Mitglieder binden können und so weiter, sondern wir haben eigene Baustellen. So einfach wie schwierig, so klein wie groß. Gehen wir jetzt, 2021, als Kirche wirklich noch davon aus, dass Gott ein eigenständiger, lebendiger Akteur ist, der in einem Resonanz- oder Interaktionsverhältnis mit dieser Welt steht, der eine Adresse ist, eine Adresse des Gebets, eine Adresse der Erwartung, eine Adresse, mit der die Kirche lebt und die sie den Menschen anempfiehlt.
Sie verzichten ganz und gar auf Fußnoten. Es ist ein populärwissenschaftliches Buch. Sie nennen es auch selbst einen Essay, der sich kreuz und quer lesen lässt. Sie haben Freude durchaus am kräftigen Pinselstrich, um nicht zu sagen, Sie tragen dick auf. Liege ich richtig, wenn ich vermute, dass Sie so hoffen, Ihre Kirche ein wenig verändern zu können? Oder wie ist das Populärwissenschaftliche motiviert?
Naja, zunächst würde ich sagen, das ist nicht populärwissenschaftlich, sondern das ist allgemeiner verständlich. Es ist selbstverständlich ein wissenschaftliches Buch, insofern es sehr, sehr viele theologische Entscheidungen, die gut begründbar sind, offeriert. Aber mir geht es in der Tat um ein Verlassen des Raumes der engeren Wissenschaft. Ja. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, wie können wir überhaupt noch ein Gespräch haben zwischen der Universität, die ihren eigenen Regeln folgt, ihre eigene Rationalität pflegt und pflegen muss, und der Profession und ganz entscheidend auch den vielen theologisch engagierten, interessierten Laien in unserer Kirche. Und hier einen Impuls zu setzen, den Leuten was zu geben, die keine Zeit haben, das Kleingedruckte zu lesen sozusagen, und die aber trotzdem mitdenken, mit Verantwortung tragen, engagiert dabei sind, denen was zum Denken zu geben. Food for thought, wie man so im Englischen sagt. Das war mir ein Anliegen.
Herr Thomas, in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist Ihr Buch ausführlich und ausgesprochen positiv besprochen worden. Ein Eindruck, den ich seit Beginn der Lektüre Ende vergangenen Jahres, die aus privaten Gründen immer wieder unterbrochen wurde, durchaus teile. Nur eines erschließt sich mir nicht ganz, und zwar ausgerechnet der Titel, der auch ein Kerngedanke Ihres Buches ist, im Weltabenteuer Gottes Leben. Wenn ich auch als Anwalt der Hörer sage, das verstehe ich nicht. Sind wir mitten im Thema, oder?
Ja, wir sind mitten im Thema. Und vielleicht ist es ja ganz gut, auch was nicht unbedingt sofort zu verstehen. Das weckt dann die Neugierde. Das war aber nicht meine Absicht. Mir geht es in der Tat da um eine Sache. Wir müssen einen Weg finden zwischen der in der Tat zu verabschiedenden Vorstellung eines allwissenden, allmächtigen Mastermind Gottes und so weiter. Da gibt es jede Menge Kritik aus der philosophischen Tradition, aus der theologischen Tradition, völlig berechtigt. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, die Grenzen und die Beschränkungen einer Gottesvorstellung, die Gott nur zum passiven Begleiter macht, die, was heute sehr en vogue ist, Gott mit Natur und Leben identifiziert oder gar auf einen eigenen Akteur Gottes verzichten will und meint zu können. Das sind alles Optionen, die im Moment in der evangelischen Kirche präsent sind. Wir hatten eine lange Tradition, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände. Dorothee Sölle in den 70er, 80er Jahren, wir haben das alle ja miterlebt und mitbegeistert gefeiert. Aber die Kosten, die spirituellen Kosten, sind enorm und führen eigentlich zu einer Kirche, die primär dann noch nur noch Menschen zur Aktivität anspornen kann.
Was meinen Sie denn jetzt positiv gesprochen genau damit, wenn Sie sagen, im Titel, ja, im Weltabenteuer Gottes Leben?
Die lange jüdisch-christliche Tradition macht klar, dass Gott ein Gott ist, der der Welt positiv, förderlich, wohlwollend zugeneigt ist, ohne sozusagen der Mastermind-Dirigent zu sein, der alles bestimmt und alles determiniert. Wir leben dann in dieser Schöpfung eine Freiheit, eine riskante Freiheit, die von Gott engagiert begleitet wird, in der, wenn Sie es zuspitzen möchten, Gott in einer interaktiven, in einer antwortenden, in einer responsorischen Beziehung zu dieser Welt steht, sie erlebt, auch erleidet, auch, und das zeigt das Verhältnis von Kreuz und Auferstehung, auch lernt im Umgang mit der Welt. Also die Alternative, nur wir oder ein alles bestimmender theistischer Gott, dies zu überwinden zugunsten eines engagierten Begleitens. Und die Welt ist auch, die Schöpfung, unsere Geschichte, ist auch ein Abenteuer, auf das Gott sich einlässt. Den Begriff habe ich nicht selber erfunden. Ich habe ihn vom jüdischen Philosophen Hans Jonas, der die vollständige Selbstentäußerung Gottes in die Welt als Weltabenteuer Gottes begreift. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Ich denke, Gott bleibt auch der Welt gegenüberstehend, gerade um auch rettend sich auf die Welt zu beziehen. Für diese Welt geht Gott ein Abenteuer an.
Herr Thomas, Sie haben ja durchaus auch eine soziologische Perspektive. Vielleicht sollten wir mal an den Anfang Ihrer Analyse springen. Sie fragen, wo sind wir, und analysieren dann jene kulturellen Kräfte, die uns zurzeit prägen und herausfordern. Sie benennen drei mächtige Kräfte, die am Werk seien: der Vitalismus, der Neostoizismus und die verzweifelte Hoffnung. Die prägen auch die Religion. Fangen wir mit den Vitalisten an. Die feiern die Diesseitigkeit. Wie prägt der Vitalismus die Gesellschaft und somit auch die Religion?
Naja, man muss grundsätzlich sagen, wenn Kirche in einer bestimmten Kultur lebt, muss sie die auch mit beobachten, ohne dass sie sie als Ausgangspunkt nimmt oder religiös überhöht oder meint, jetzt müssen wir von der Kultur aus theologisieren oder religiös tätig werden. Und wenn Sie Kultur beobachten, dann ist immer, um in einem Bild zu sprechen, die Frage, wie hoch fliegt Ihr Beobachtungsballon? Sie können ganz, ganz hoch fliegen und sagen, wir sind in einer postmodernen Gesellschaft. oder wir sind in einer postsäkularen Gesellschaft und so weiter. Sie können ihn ganz, ganz tief liegen lassen, dann haben Sie keinen Überblick mehr und sehen dann den einzelnen Medienrezipienten, der seine Netflix-Serie anschaut. Und mir geht es darum, so eine mittlere Flughöhe zu bekommen und dann sieht man diese drei Mächte und Kräfte. Der Vitalismus feiert das starke Leben, das dynamische Leben. Wir symbolisieren es weithin in unserer Kultur über den Sport. Aber wir finden es bis rein in Unternehmensberatung und der Slogan Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen zeigt an, das Vitale, das starke Leben soll sich durchsetzen. Und wir feiern das auch religiös natürlich in jeder Kindertaufe. Vitalismus ist ein Problem, aber hat auch einen Wahrheitskern, natürlich. Wir merken es jetzt in der Covid-Krise. Jetzt kommt der Frühling, jetzt will man sich treffen, jetzt will man feiern, jetzt will sich das Leben auch selbst genießen, in vielfältigen Formen. Aber zugespitzt formuliert, die Frage ist immer, wie viel Barmherzigkeit kennt der Vitalismus? Dass wir im Moment die Alten impfen, ist nicht vitalistisch. Wir können sagen, wie viele Lebensjahre können wir denn retten, wenn wir die Jüngeren impfen? Also wir haben in unserer Kultur diesen Vitalismus. Er wird gefeiert, natürlich in Kampf und Sieg, in vielen Medien, Geschichten, in der mythischen Erzählwelt, der Triumph, der Sieg, die Überwindung des Bösen, da siegt, feiert das Leben.
Da fallen dann aber auch einige durchs Raster. Wie Sie die Neostoiker als kulturelle Macht und Kraft beschreiben, ich muss zugeben, da fühle ich mich durchaus ertappt. Wie prägt der Neostoizismus die Gesellschaft?
Der Neostoizismus ist eine Bewegung, die Elemente, Motive, Anliegen des klassischen Stoizismus im Altertum und der heute von Philosophen natürlich wieder vertreten wird, aufnimmt, aber doch neu formatiert. Denn der Neostoizismus lebt von einer Unterscheidung. Der kleine Lebensbereich, meine Familie, mein Freundeskreis, der ist kontrollierbar, der ist gestaltbar. Hier erlebe ich Genuss, eine Lebensfülle in einer Welt, die chaotisch ist, in einer Welt, die diese Ordnung nicht widerspiegelt. Ich habe einen kleinen, geschützten Bereich. Die große Welt ist nicht gestaltbar, domestizierbar im prägnanten Sinne. Der Neostoizismus vermag, einen kleinen Raum zu gestalten. Und ich möchte es nicht lächerlich machen. Also wir leben als Menschen, die auch kleine Räume genießen und gestalten und da Erholung erfahren, da aufatmen. Aber die große Gefahr ist, dass die Lösung dieses Ansatzes, dass das auch zugleich zum Problem wird.
Religiös würde das dann bedeuten, dass man sich sozusagen in die spirituelle Nische zurückzieht.
Eine gewisse spirituelle Wellness-Kultur, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Und das sehen wir natürlich auch in Spiritualitäten, die sich aus einer Weltverantwortung zurückziehen. Good vibrations, good vibrations.
Sie benennen die dritte kulturelle Großströmung als die verzweifelte Hoffnung. Was macht die mit der Gesellschaft?
Wir leben zu Recht in einer Kultur, die das Leben verbessern möchte, die nicht fatalistisch ist. Und wir haben in unserer Gesellschaft verschiedene Visionen einer besseren, einer anderen Welt. Diese Visionen können auftreten in Gestalt von Utopien. Und was im Moment gegenwärtig natürlich deutlicher zutage tritt oder prägender ist, ist die Dystopie, die Erwartung einer Katastrophe. Sozusagen die Umweltproblematik hat dazu geführt, dass an dem Punkt die Dystopien, also die Unheilshoffnungen, sehr prägend werden. Und wenn Hoffnung mit dem Problem konfrontiert wird, dass Zeit ausläuft, sie reicht nicht, weil die Ziele innerhalb der verfügbaren Zeit nicht erreicht werden, dann wird sie verzweifelte Hoffnung. Ich habe mich einmal länger mit Terrorismus beschäftigt. Terrorismus ist die Extremform verzweifelter Hoffnung. Die Umbildung der Gesellschaft, die Umgestaltung der Gesellschaft ist nicht mehr mit friedlichen Mitteln in der verfügbaren Zeit möglich. Das teilt der politische und der religiöse Terrorismus. Und time is running out. Dies ist das Motto verzweifelter Hoffnung. Die, und das halte ich nun für sehr prägnant, die Dringlichkeit gibt der Liebe die Lizenz zu hassen. Und die Dringlichkeit gibt der friedlichen Revolution die Lizenz zu Gewalt.
Welche dieser drei kulturellen Großströmungen, Vitalismus, Neostoizismus, verzweifelte Hoffnung, prägen aus Ihrer Sicht die evangelische Kirche in Deutschland zurzeit am stärksten?
Da würde ich sagen, es ist die verzweifelte Hoffnung. Wobei, hier muss ich natürlich einschränken, wenn Sie jetzt auf die Gemeindeebene die Frage runterbrechen, finden Sie selbstverständlich alles, alle drei Strömungen. Die öffentliche Wahrnehmung der evangelischen Kirche ist natürlich stärker geprägt von der verzweifelten Hoffnung. Ich bin der Auffassung, dass die evangelische Kirche auch sich dieses Selbstbild geben möchte.
Welche Gefahren entstehen daraus für Ihre Kirche, wenn das Selbstbild ist? Auf der Ebene der Kirchenleitung.
Ja, auf der Ebene der Kirchenleitung entstehen sehr viele Gefahren. Also die eine Gefahr ist natürlich, dass man den Kontakt mit vielen normalen Gläubigen verliert. Also sozusagen das SPD-Problem, dass die Verantwortungsträger für die Strukturen, also ich würde jetzt nicht von Eliten oder von Funktionären reden, sondern die Leute, die für die größeren Strukturen Verantwortung tragen, die Verantwortung für die Repräsentation in der Öffentlichkeit tragen, dass die sich wegentwickeln von den alltäglichen Fragen und Problemen derer, die eigentlich in derselben Institution tätig sind und sich da engagieren. Das Zweite ist, dass die in der Wahrnehmung dann natürlich die Kirche als moralische Agentur, das ist ein Begriff, den Johannes Fischer, ein Schweizer Ethiker, und Hans Joas, ein katholischer Sozialphilosoph, das habe ich nicht selber erfunden. Also die Kirche wird eine moralische Agentur, weil sie dann auftritt als Akteur, der ganz bestimmte politische Ziele verfolgt. Das ist zweischneidig. Natürlich sind Christen keine Flaneure, denen die Fragen und die Probleme der Gegenwart gleichgültig sind. Nein, natürlich nicht. Aber es entsteht der Eindruck, dass da eine Institution entsprechend handelt. Und hier wird eine Problemgeschichte im Protestantismus berührt und ein Phänomen, ich nenne es Fehloptimierung, dass ein richtiges Problem gesehen wird, aber dann praktisch ein neues Problem in der Lösung erzeugt wird. Die Frage ist, was geschieht, wenn wir moralisieren? Selbstverständlich brauchen wir Werte und wir erleben es in der Politik im Moment, wenn wir keine letzte Werteorientierung da noch haben, dann ist die Versuchung groß, einfach auf der Ebene von Legalität die Schlupflöcher zu suchen. Das ist nicht der Punkt. Wenn Sie primär wertorientiert argumentieren, zerstören Sie die politische Sphäre. Das heißt, Sie erzeugen genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen. Denn die Welt der Politik ist die Welt des Kompromisses. Und zwar des Kompromisses im Aushandeln von Interessen. Interessen können Sie aushandeln. Und selbstverständlich kann man Interessen auch nochmal moralisch bewerten. Es gibt sehr unmoralische Interessen. Aber in der Politik geht es zunächst mal um das Aushandeln von Interessen in Kompromissen. Werte können Sie nicht teilen. Sie können nicht sagen, na, du gibst mal 55% von deinem Wert her und ich 45. Werte tendieren dazu, Konflikte zu verschärfen, weil wir nämlich nicht alle die gleichen Werte haben. Jetzt kann man ein großes Register ziehen und sagen, wir gehen alle sofort auf Menschenrechte. Diese Dramatisierung finden wir, dass man immer sofort auf den letzten Wert geht. Aber dann haben wir das Problem, was gehört alles dazu und was gehört nicht dazu. Und dann verschärft sich der Konflikt praktisch noch mehr, weil derjenige, der die Werte vertritt, die man selber nicht vertritt, dem wird dann sozusagen Missachtung der Menschenrechte und so weiter vorgeworfen. Wertorientierung hat den paradoxen Effekt, dass sie eine am gemeinsamen Gut, am Common Good orientierte Politik eher verunmöglicht als ermöglicht.
Jetzt mal ganz simpel gefragt, ist die evangelische Kirche zu politisch?
Ich würde nicht sagen, dass sie zu politisch ist. Sie ist an einem falschen Punkt und in einer falschen Gestalt politisch. Und sie übersieht einen elementar zentralen protestantischen Impuls. Bevor die evangelische Kirche als Institution politisch ist, sind in dieser Gesellschaft jeden Montagmorgen und bei jeder Wahl Millionen von Christen unterwegs. Die Kirche hat im Dritten Reich als Institution zu wenig gesprochen. Das ist unstrittig. Aber eine bestimmte Tradition, und die Habilitationsschrift von Wolfgang Huber ist an dem Punkt einschlägig, die wird im Moment praktisch programmatisch abgearbeitet, führt dazu, dass man sagt, ja, die Kirche bewegt sich in einer modernen Gesellschaft als Institution und diese Institution muss etwas sagen und eigentlich ist das persönliche Christsein irrelevant, weil eben die Erfahrung im Dritten Reich zeigt und man kann auch persönlich aufrichtig sein und die Kirche kann als Ganze versagen. Jetzt hat man dieses Problem angegangen durch öffentliche Verlautbarungen der Kirche.
Man nennt es auch öffentliche Theologie.
Und man nennt es auch öffentliche Theologie. Das führt nun dazu, dass die Institution dauernd spricht und übersieht, dass da eigentlich Millionen Christen an jeder Wahlurne schon Verantwortung hoffentlich übernehmen. Also mir geht es ganz stark, dass wir nicht zurückfallen in einen reinen Individualismus. Aber bürgerschaftliches Engagement heißt auch individuelle Verantwortungswahrnehmung aus der eigenen Orientierung heraus. Und die kann vielgestaltig sein. Da kann dann jemand ein Grünen-Wähler sein oder ein CDU-Wähler. Die politische Existenz der Kirche lebt wesentlich darin, dass Millionen Christen und Christinnen tagtäglich in ihren Verantwortungsräumen Verantwortung übernehmen und dieses Leben gestalten und versuchen, es zu verbessern. Zu meinen, dass die Institution erst die Kirche politisch macht, ist eine Fehloptimierung.
Günter Thomas, evangelischer Theologe im Deutschlandfunk, Sie erarbeiten ein Zukunftskonzept für Ihre Kirche. Das tun auch viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen in den Kirchenämtern. Die tun das eher auf einer organisatorischen Ebene. Welche Chancen geben Sie den bisher vorliegenden Ideen?
Selbstverständlich haben wir ein Paket von Problemen in der evangelischen Kirche. Eine zentrale Frage, die wir beantworten müssen, und die in all den organisatorischen Restrukturierungen und so weiter eigentlich nicht aufkommt, die aber mittendrin steht in unseren Reformprozessen, ist, warum soll ich eigentlich in der Kirche sein, wenn die Grenze der Organisation nicht die Grenze des Heils ist? Man muss, um versöhnt mit Gott zu sein, nicht in der Kirche sein. Und warum muss man dann noch in der Kirche sein? Weltweit optieren an der Stelle evangelikale Charismatiker und auch unsere katholischen Christen anders. Diese Umstellung innerhalb des liberalen Protestantismus hat dazu geführt, dass man dann nicht mehr weiß, warum man in der Kirche sein muss. Und da gilt es theologisch zu arbeiten. Wenn man dann sagt, naja, wir sind eben Kirche für andere, dann verschiebt sich nur die Frage, warum soll ich denn in der Kirche sein, wenn es reicht, bei Amnesty International zu sein, mich in einer Partei zu engagieren und in der Nachbarschaftshilfe dabei zu sein. Und die zentrale Frage muss man beantworten in einer Art paradoxen Intervention. Wir sollen in der Kirche sein, nicht weil wir das wollen und brauchen, sondern weil Gott es will, weil wir von Gott berufen sind. Also Kirchenmitglied sein ist nicht einer Marktlogik folgend, sondern es folgt einer Logik, die im Neuen Testament die der Berufung ist. Und das gilt es aber keck zu vertreten und unverschämt zu vertreten, ohne Scham. Aber dann müssen sie auch riskieren, von Gott zu reden und nicht nur von uns und unseren Händen.
Besteht die Gefahr, wenn Sie so sehr auf das eigene, auf den Kerngedanken, auf das Eigentliche pochen, dass das eine Richtung bekommt des Identitären, des Abgrenzenden gegenüber anderen?
Unterscheiden und sich abgrenzen sind zweierlei Dinge. Sie müssen wissen, was Sie selber beitragen können, wenn Sie in Bündnisse gehen. Und ich denke, wenn die Kirche, wenn Sie inhaltliche Orientierung wollen, die Einheit von Glaube, Liebe und Hoffnung entdeckt, die Kommunikation von Glaube, Liebe und Hoffnung, die im Neuen Testament für Paulus im Blick auf den Bau der Gemeinden ganz zentral ist, dann entwickeln sie keine identitäre Logik, sondern eine offene, aber in der sie wissen, was sie in das gemeinsame Gut, in das Suchen nach einer Zukunft für unsere Nation und für diese Welt beitragen. Das ist die Wirksamkeit des Geistes in der Kommunikation, in der vielgestaltigen Kommunikation von Glaube, Liebe und Hoffnung.
Günter Thomas war das, Professor für systematische Theologie an der Ruhr-Uni Bochum, auf der Suche nach einer Zukunft für die evangelische Kirche. Sein gut 360 Seiten starker Essay mit dem Titel Im Weltabenteuer Gottesleben, Impulse zur Verantwortung für die Kirche, ist erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig. Kostet 16 Euro. Herr Thomas, danke für Ihre Einschätzungen. Danke für das Gespräch. Und damit geht Tag für Tag zu Ende. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann erwartet Sie Stefan Heinlein zur Sendung Kontrovers. Er und seine Gäste hoffen auf Ihre Anmerkungen und Fragen zum heutigen Thema. Auftakt für das Superwahljahr. Welche Signale kommen aus Mainz und Stuttgart? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.